Willkommen bei Stolz und Ballmann, dem Podcast von und für Herzensmenschen. Dr. Anke Ballmann, Entwicklungspsychologin, und Claudia Stolz, Familientherapeutin, teilen Ein- und Aussichten über Gott und die Welt, die inspirieren und stärken. Fühl dich eingeladen, das Schöne im Leben zu sehen und zu teilen. Shine on!
Guten Morgen, liebe Claudia.
Guten Morgen, liebe Anke. Schön, dich zu hören. Wo bist du gerade?
Leider sehe ich dich heute nicht. Ich bin wahnsinnig spannend am Waldrand.
Und jetzt ist es für mich ganz anders, als es vorher war, weil jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt und ich weiß, wie es dort ist. Also es ist total schön, dass ich bei dir sein durfte. Ganz lieben Dank nochmal dafür. Und ich weiß, wo du sitzt, ich weiß, wie es bei dir aussieht, ich weiß, wie es sich anfühlt. Und das macht das Ganze nochmal anders, finde ich. Du weißt ja nicht, wo ich sitze, du weißt ja nicht, wo ich bin.
Fotos habe ich schon gesehen. Ich kann es mir ungefähr vorstellen. Ich weiß nicht, wie es riecht, aber wenn du mir sagst, welches Öl du verwendest, weiß ich auch, wie es riecht.
Genau.
Ja, ich habe es total genossen, als du hier warst. Es war so eine schöne Zeit.
Ja, das stimmt. Ja. Und das werden wir ja auch demnächst öfter haben. Da freue ich mich auch schon sehr drauf.
Das werden wir sogar extrem häufig haben, weil wir ja zusammen ein paar Dinge vorhaben und die gehen ja schon bald los und dann wirst du ja immer hier sein. Wahlweise in Weilbach. Wir werden nicht am Waldrand sein. Wir werden wahrscheinlich die Hälfte der Zeit hier sein und die Hälfte der Zeit in Weilbach. Das ist kein Waldrand. Das ist schon auch ein Waldrand, aber nicht direkt am Fenster.
Ja. Ja, aber sehr, auch sehr, sehr schön, ganz genau. Also da, es bleibt spannend und wir werden euch auf jeden Fall berichten.
Das machen wir.
Anke, ich bin ja auch zu Hause, aber ich sitze heute tatsächlich in einem anderen Raum. Ich habe mich mal ins Büro gesetzt meines Mannes, um auch mal zu hören, wie ist denn so die Tonqualität, wo ist die am besten und wo nicht. Man muss ja immer schauen, dass das hier auch alles optimal läuft. Anke, worüber reden wir heute?
Wir reden heute über Kindertagespflege und Kinderkrippen. Und vielleicht können wir ein bisschen über die Unterschiede sprechen und worauf Eltern achten können. Was wichtig ist, wie Eltern eventuell auch die Entscheidung treffen können, wo sie ihr Kind in die außerfamiliäre Betreuung geben. Und es gibt natürlich immer noch eine Alternative, nicht immer, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, die Kinder nicht in die außerfamiliäre Betreuung zu geben. Für manche Menschen geht es, für manche Menschen geht es nicht. Und wir sprechen jetzt heute über die, für die das eben nicht geht, warum auch immer, so dass die einfach eine möglichst optimale Betreuungsform finden für ihr Kind, wahlweise natürlich für die ganze Familie in dem Fall. Und da, glaube ich, kannst du jetzt erstmal ganz viel erzählen, weil du ja selbst als Tagespflegeperson tätig bist und schon ganz lange und auch Tagespflegepersonen ausbildest. Finde ich auch ganz wichtig. Wir haben im Vorfeld gerade gesprochen, da ging es ganz kurz, haben wir uns über das Thema Ausbildungen unterhalten. Und da habe ich ganz frech gesagt, dass ich das eine Katastrophe finde, wer alles ausbildet. Und dann habe ich das Beispiel gebracht mit: Wenn ich zum Zahnarzt gehe, dann möchte ich gern, dass dieser Mensch, der mir Zähne zieht oder plombiert oder was auch immer in meinem Mund macht, ich will, dass der ein abgeschlossenes zahnmedizinisches Studium vorzuweisen hat. Ich will nicht, dass das irgendjemand ist, der halt da Interesse für hat und sich so ein bisschen fort- und weitergebildet hat. Also ich will da eine grundständige Ausbildung oder ein Studium in dem Fall. Und hast du gesagt, könntest du das bitte im Podcast als Beispiel nennen, habe ich hiermit getan.
Ja, genau, direkt am Anfang. Das ist
ja, gut. Gleich durch, sonst vergesse ich es.
Ich finde das wirklich etwas, wo wir mal hinschauen dürfen, wie in Deutschland, ich sage jetzt Deutschland, weil zum Beispiel im Urlaub, als ich jetzt in Kroatien war, habe ich mich mal unterhalten mit Leuten. Da ist ein neuer Kindergarten eröffnet worden in dem Ort, wo wir sind. Und dann habe ich mal gefragt, wie ist denn das mit der Ausbildung und so. Da ist es so, dass du halt als Pädagogin, also als Erzieherin oder Erzieher, ein abgeschlossenes Studium brauchst. Also es ist ein Studium, ein Hochschulstudium. Und dann hast du noch Praktika und dann wird es auch noch unterteilt. Ist es ein Krippenbereich oder ist es ein anderer Bereich? Also da geht es so richtig, auch so wie es später in der Schule ist, auch in gewissen Stufen weiter. Und du musst richtig Abitur haben und studieren. Mhm. Habe ich gesagt, okay. Und dann wurde ich auch gefragt, wie ist das denn so bei euch? Mhm. Und da war ich dann selber so ein bisschen ob meiner Antwort erschrocken, weil ich gesagt habe, und wir können ja mal darüber reden, ob es so ist. Ich habe gesagt, in Deutschland kann jeder, der nicht bei drei auf dem Baum ist, gerade die ganz kleinen Kinder betreuen. Da musst du maximal einen Schulabschluss haben, aber auch das kann man aufweichen. Also auch da gibt es Kommunen, die das entscheiden können, ob man da eine Zulassung bekommt oder nicht. Und du musst ein gewisses Sprachniveau haben. Das war's. Natürlich machst du noch einen Kurs und danach betreust du Kinder. Und ich möchte jetzt ganz am Anfang einmal betonen, damit es wirklich klar wird, ich bin ein absoluter Tagespflege-Fan. Das ist hier kein Tagespflege-Bashing-Podcast. Ich bin selber Tagespflegeperson und ich bin ein absoluter Tagespflege-Fan. Was für mich halt wichtig ist, das einmal deutlich zu machen, weil ich mir für die Zukunft auch wünsche, dass sich die Qualität verändert. Und die Qualität kann sich nur verändern, wenn wir die Verantwortung übernehmen. Und ich habe häufig oder ich mache sehr viel die Erfahrung, dass zum Beispiel Eltern überhaupt gar keinen blassen Schimmer davon haben. Wie ist denn das so in der Tagespflege oder auch in den Krippen? Wer arbeitet denn da so und wie? Und deswegen haben wir uns entschieden, heute diesen Podcast zu machen.
Ich glaube, dass Eltern das gar nicht unbedingt wissen müssen, welche Ausbildungen Menschen haben, denen sie ihre Kinder anvertrauen. Ich bleibe mal beim Zahnarztbeispiel. Ich gehe ja auch nicht in eine Zahnarztpraxis und sage, könnten Sie mir bitte mal Ihre Diplome zeigen? Ich gehe da einfach hin, weil da steht Zahnarzt drauf und dann gehe ich davon aus, dass da auch Zahnarzt drin ist. Und dass der weiß oder sie natürlich, was zu tun ist. Ich gebe die Verantwortung in dem Moment ja ab, weil ich glaube, dass ein anderer Mensch sich mit meinen Zähnen, zumindest wenn es darum geht, was die brauchen oder auch nicht brauchen, abgesehen von Putzen und Zahnseide, weiß, was zu tun ist. Und ich denke, das müssen Eltern dieses Gefühl und dieses Vertrauen, das würde ich Eltern gerne geben, dass ich sage, von wegen, sie können ihr Kind sowohl in eine Tagespflege als auch in eine Kinderkrippe bringen. Die Unterschiede reden wir gleich drüber. Und ihr Kind, dem wird es dort gut gehen. Klar muss man gucken, von wegen, sind ihnen die Menschen sympathisch, die da arbeiten. Ich gucke bei einem Zahnarzt auch, ob er mir sympathisch ist. Was du gesagt hast, wegen Studienabschlüssen und so weiter, das war in Deutschland ja auch vor einigen Jahren mal angedacht. Ich weiß noch, wie lange ist denn das ungefähr her? So ungefähr 18, 20 Jahre um den Dreh, da ging es darum, dass die komplette Frühpädagogik akademisiert wird. Dann sind auch ein paar Studiengänge mehr entstanden, Kindheitspädagogik, Pädagogik der frühen Kindheit. Dann gab es mal eine Zeit lang ganz viele, jetzt gibt es wieder ein paar weniger. Nur wir sind natürlich durch den Personalmangel und durch natürlich auch verschiedene Strukturen, die das begünstigen, momentan auf einem Level, wo es wirklich bedenklich wird und wo ja auch ganz, ganz, ganz viele grundständig ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher sagen, von wegen, da machen wir einen Fehler. Und es geht es nicht darum, dass nicht Weiterqualifikationen und Quereinsteiger und so weiter, dass es das alles nicht geben soll. Es geht nur darum, wie wird das gemacht. Da bin ich jetzt ganz nah dabei, weil ich seit 10 Jahren schon im Lernmeer in Bayern die Weiterqualifikation anbiete von der Ergänzungskraft zur Fachkraft. Das ist eine staatliche Qualifizierung, das ist eine Weiterbildung, wo praktisch erfahrene Kinderpfleger, Pflegerinnen dann weiter qualifiziert werden zur Fachkraft. Und da gibt es jetzt ein neues Modell in Bayern. Das wird jetzt zu weit führen, das detailliert auszuführen. Da mache ich nicht mit. Und es hat auch Gründe, warum ich das nicht anbiete. Da muss ich jetzt auch nicht groß drüber reden. Das wird dann wirklich zu speziell. Was die Kindertagespflegen angeht, da kenne ich mich relativ schlecht mit aus. Ich war da, klar weiß ich, was ungefähr in Ausbildungen ist, aber ich habe nie Kindertagespflegepersonen ausgebildet. Aber du machst das. Magst du da ein bisschen was dazu erzählen? Auch vielleicht, wie du zur Tagespflege gekommen bist und was die Unterschiede zur Krippe sind vielleicht ganz wichtig. Was könnte Eltern noch interessieren? Eben Unterschiede, auch Qualifikationsunterschiede, Kinderanzahl ist immer wichtig. Erzähl einfach mal.
Ja, man kann es ja jetzt einfach mal vielleicht kurz zusammenfassen. Die Kindertagespflege ist keine institutionelle Betreuung, sondern sie ist gewachsen aus dieser Idee, dass früher ja schon vielleicht so in der Nachbarschaft oder so Frauen, selten Männer, deswegen sage ich jetzt Frauen, zu den eigenen Kindern noch Kinder mit in der Betreuung hatten. Und als dann 1998 oder so, haben wir letztens drüber gesprochen, auch dieses Audit Beruf und Familie kam und Firmen dafür geworben haben, dass wir jetzt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf einführen, brauchte es ganz viele Stellen, wo Kinder betreut werden können. Und dann hat man die Tagespflege dort mit ins Boot geholt und hat gesagt, wir nehmen die Kindertagespflege gerade für die kleinen Kinder noch mit ins Boot und schaffen den Frauen, die dort arbeiten als Kindertagespflegeperson, das war ja früher die Tagesmutter, dieser Tagesmutter bieten wir einen Anreiz und vergüten diese ganze Sache mit einem Ovulus pro Kind. Dieser Ovulus pro Kind ist halt auch geblieben. Das hat sich noch nicht wirklich angepasst zu dem, wie es in Krippen ist. Also dieses Abrechnungssystem bei den Tagespflegepersonen ist anders als in Krippen. Da wird immer pro Kind bezahlt. Und wenn da jetzt ein Kind, wenn du eine Gruppe hast mit 5 Kindern und ein Kind verlässt die Gruppe oder 2 Kinder, dann musst du sofort für Ersatz sorgen, weil du sonst finanzielle Einbußen hast. Was ich nachteilig finde, da die Gruppenstruktur es manchmal nicht hergibt, dass man bei diesen kleinen Menschen wieder eine neue Eingewöhnung macht, wieder neue Leute reinholt und. Das kann für sehr viel Unruhe sorgen. Da hat man als Tagespflegeperson aber wenig Optionen, außer man hat sich Rücklagen gebildet, dass man mal 2-3 Monate überbrücken kann. Dem Geld, was man bekommt, ist das mit den Rücklagen auch ein bisschen schwierig. Also man ist auf der einen Seite total selbstständig und auf der anderen Seite auch wieder nicht, weil man kann seine Preise nicht selber bestimmen. Da ist man schon abhängig von dem, was das Jugendamt zahlt. Ich könnte jetzt nicht zu einer Mutter gehen und sagen, ich möchte irgendwie die und die Zuzahlung, aber ich möchte das gar nicht bewerten, weil da hat der Staat sicher einen guten Grund, warum das so eingeführt wurde. Ich wollte es nur sagen, dass das eben so ist. Also da haben wir als Tagespflegeperson keine große Option. Auf jeden Fall ist die Tagespflege zunächst einmal, denke ich, als Überbrückung gedacht gewesen, dass man das überbrückt, bis man Kita-Plätze in ausreichendem Maße geschaffen hat. Und dann hat man aber festgestellt, dass man vielleicht sogar räumliche Kapazitäten schaffen kann, aber dass das gute Personal irgendwie nicht parallel am Obstbaum wächst, was man dann abpflücken kann, um das halt in den Kitas einzusetzen. Und dann kam die Problematik dazu, wir brauchen gerade im U3-Bereich sehr viele Plätze. Und so wurde die Tagespflege immer wieder neu überarbeitet, es wurden neue Qualifikationen eingeführt und, was auch ein ganz wichtiger Schritt ist. Ich aber glaube, dass die Zielgruppe zu sensibel ist, als dass man die so rudimentär bedienen könnte. Es liegt also wirklich an jedem einzelnen Menschen selber, zu gucken, wie ist meine Qualität. Und entweder bin ich als Tagespflegeperson so reflektiert und sorge dafür, dass meine Qualität wirklich gut ist. Und da mal noch einen weiteren Unterschied zur Krippe. Ich bekomme ja keine Fortbildungsstunden oder so bezahlt. Das heißt, dass ich, und da, das ist mindestens ein Wagen in einer gehobenen Mittelklasse, den ich in meine Ausbildung gesteckt habe, aber das habe ich halt selber finanziert alles. Das bezahlt dir ja keiner. Du hast also nicht die Möglichkeiten, an Fort- und Weiterbildungen teilzunehmen, an Supervisionen, an Reflexionsgesprächen. Du hast niemanden, an den du dich wenden kannst, mit dem du wirklich mal etwas besprechen kannst. Hast du natürlich, du hast immer eine Fachberatung und das Jugendamt. Aber dadurch, dass die ja auch gleichzeitig die sind, von denen du die Geldleistungen beziehst, wenden sich nicht immer alle Tagespflegepersonen wirklich vertrauensvoll an ihre Fachberatungen. Da gibt es wenig Fachberater, die es schaffen, so ein Verhältnis zu ihrer Tagespflegeperson aufzubauen, an dieser Stelle Grüße an meine Fachberatung, dass man wirklich ein Vertrauensverhältnis aufbaut und sich auch mit brisanten Dingen an die Fachberatung wendet. Das heißt, die Tagespflegepersonen, die mischen so ihr eigenes Süppchen. Und wie gesagt, nochmal, die Tagespflege halte ich für die bessere Betreuungsform in Anführungsstrichen, weil es eine personengebundene Betreuungsform ist. Heißt, wenn die Kinder, die ich hier habe, die haben mich als Betreuungsperson namentlich in ihrem Vertrag stehen und nur ich darf mit denen arbeiten. Wenn ich jetzt eine Großtagespflege hätte und da gäbe es mehrere Betreuungspersonen, wären diese Kinder aber trotzdem auf meinen Namen und kein anderer darf diese Kinder betreuen und auch nicht wickeln und auch nicht füttern und auch sonst irgendetwas. Und da ist es natürlich eher gewährleistet, dass diese so wichtige Beziehungsarbeit und Bindungsarbeit mit dem Kind eher funktioniert als in einer großen Einrichtung mit einer großen Fluktuation. Weil ein Kind ja aus Mangel der Perspektivübernahme und der Objektpermanenz einfach noch nicht weiß, ach okay, heute ist es Elke, die ist für mich zuständig, morgen ist es Claudia und übermorgen Sibylle. Das kann ja ein Kind noch nicht. Deswegen ist für mich die Kindertagespflege ein sehr, sehr wichtig zu schützender Bereich. Aber da darf noch viel passieren.
Das ist total spannend, weil es in meinen Augen hängt auch in der Kinderkrippe, wenn wir bei den ganz jungen Kindern mal bleiben, die Qualität auch zu, ich sag wirklich zu 98-100% von den Menschen ab, die bei den Kindern sind. Und das ist bei der Tagespflege ganz genauso. Vielleicht ist noch wichtig zu sagen, in Tagespflege dürfen, glaube ich, bis zu 5 Kindern, das ist, glaube ich, bundesweit betreut werden. Also du könntest auch sagen, dass du 5 Kinder nimmst.
Ich könnte 5 Kinder betreuen alleine in auch meinen privaten Räumlichkeiten. Ich müsste auch keine externen Räume dafür anmieten. Es ist aber so, dass natürlich auch immer geguckt wird, wie sind die Räumlichkeiten, sind die ausgelegt für 5 Kinder? Da sind schon die Bestimmungen so, dass jedes Kind seinen Raum hat. Also der Schlafraum muss so und so groß sein, ein Aufenthaltsraum muss da sein. Also es müssen schon verschiedene Raumkonzepte vorgegeben. Ich könnte aber hier bei mir 5 Kinder betreuen. Was ich aber nicht machen möchte und nicht machen kann, weil ich mich dafür nicht für geeignet halte, weil ich mich nicht durch 5 teilen lasse mit diesen Bedürfnissen. Da kommt ja auch noch alles andere zu, was ja in der Tagespflege auch noch mal anders ist als in der Krippe. Ich komme, wenn ich morgens in die Krippe gehe, komme ich dahin, da ist geputzt, da ist aufgeräumt, da ist eingekauft, da ist jemand da, der bereitet das Frühstück vor. Ich bin da, um einen Bildungsauftrag mit den Kindern zu haben. Ich bin für die Kinder dort. In der Tagespflege mache ich aber alles. Das heißt, ich muss gucken, meine Geldleistungen fangen vielleicht um 7:30, 8 Uhr an zu laufen. Ab dann arbeite ich. Ich habe aber mindestens, ich putze vorher, ich gehe vorher einkaufen und manchmal koche ich vorher vor. Das heißt, ich habe ungefähr 2 Stunden vor Arbeitsbeginn, beginnt ja meine Arbeit, minimum 2 Stunden. Wenn ich im eigenen Haus bin, habe ich keine Anfahrt, das ist richtig. Aber ich mache ja trotzdem auch noch alles. Ich muss die Sachen ja auch alle wieder wegräumen. Mhm. Ich räume ja nicht das Geschirr auf einen Wagen, sondern ich muss alles wegräumen, die Spülmaschine einräumen. Also es ist ja wie in einem Haushalt mit eigenem Kind. Und man weiß, wenn jetzt eine Frau Fünflinge bekommen würde, würde der Staat sofort dieser Frau eine Hilfe zur Seite stellen, weil das nicht schaffbar ist.
Wobei Fünflinge wären ja dann auch alle im gleichen Alter.
Ja, sind sie doch in der Tagespflege auch.
Naja, nicht alle, ne? Du hast schon Babys bis drei, null bis drei.
Ja, richtig. Aber, jetzt kommt ein Aber. Babys haben ja keinen Rechtsanspruch auf Betreuung.
Ab einem Jahr.
Und mit zwei sind sie in der Kita, weil die Kitas die Kinder mit zwei abgreifen. Das heißt, du hast meistens Kinder zwischen einem und zwei Jahren. Die meisten Tagespflegen haben Kinder mit von einem bis zwei Jahren. Und das sind ja alle in einem Alter. Vielleicht roundabout mal ein paar Monate Unterschied. Meistens ist es so, dass man die Kinder, früher, Anke, war es so, da gab es eine Staffelung. Du durftest nur ein Kind mit einem Jahr haben, dann durftest du irgendwie zwei Kinder mit zwei haben und die restlichen mussten aber dann schon größer sein. Als man aber gemerkt hat, dass die Betreuungsplätze fehlen, hat man das aufgeweicht und man hat den Tagespflegepersonen ermöglicht, jetzt auch. Also man hat diese ganze Altersstruktur komplett weggenommen. Früher hat man darauf geachtet, wenn ich ein Kind mit einem Jahr hatte, durfte ich kein zweites mit einem Jahr nehmen. Weil man wusste ganz genau, dass das schlecht schaffbar ist, weil dieses Kind so ein Augenmerk braucht. Und weißt du, und da sieht man ja, wohin es läuft. Es geht darum, Plätze zu schaffen. Es geht nicht um die Qualität und es geht nicht ums einzelne Kind, sondern es geht darum, Plätze zu schaffen. Das heißt, diese Altersspanne ist komplett aufgehoben worden. Ich könnte auch fünf Kinder. Stell dir das vor, Anke, du hast den 1. August und du hast fünf Eingewöhnungen mit einjährigen Kindern. Bist alleine mit allem. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und das ist keine Seltenheit.
Ja, und da wissen wir, dass es nicht funktionieren kann.
Ja, aber es läuft.
Nee, es läuft eben nicht. Es wird gemacht,
ja,
es läuft nicht.
Genau, es wird gemacht.
Genau, und da bin ich aber wieder an dem Punkt, wo ich sage, das ist dann auch in der Verantwortung der Tagespflegeperson, dass sie eben, wie du gerade gesagt hast, reflektiert. Also kein Mensch auf dieser Erde schafft fünf ähnlich altrige Kinder parallel einzugewöhnen und bedürfnisorientiert zu begleiten. Nein, wird nicht funktionieren.
Nein, bin ich bei dir, bin ich absolut bei dir.
Und wenn ich dann sage, okay, ich mache Abstriche, dann läuft es eben nicht so optimal, dann kann man das machen, muss das aber natürlich auch verantworten können. Also mir ist bei dem heutigen Podcast wichtig, den Eltern einfach auch mal so den Einblick zu geben. Also ich weiß, dass uns hauptsächlich Eltern hören, auch ein paar Fachkräfte, aber viele Eltern. So ein bisschen Einblick hinter die Kulissen und zwar gar nicht mal Worst Case. Also wir machen hier keinen Seelenprügel-Podcast, den können wir auch noch machen. Momentan übrigens kommen sehr, sehr, sehr viele, kriege ich gerade viele E-Mails zum Thema wieder Gewalt in Kitas. Ich weiß nicht, was gerade los ist, aber es scheint sich gerade wieder sehr stark zu häufen. Wenn man sich die Krippen anschaut, die sind ein bisschen anders organisiert. Das sind also Einrichtungen für Kinder U3. Und dann gibt es noch, das weiß ich in Bayern, es gibt dann die sogenannten Großtagespflegen noch. Das sind dann mehrere Tagespflegepersonen. Die dürfen dann bis zu, ich glaube, 10 Kinder zu zweit nehmen. Aber auch da ist es praktisch abhängig von den Personen, die dort arbeiten. In einer Krippe ist es das eben nicht. Das ist der größte Unterschied, denke ich mal. Eine Kinderkrippe ist die Betreuung eben nicht personenabhängig, sondern einrichtungsabhängig. Und von der Finanzierung her das ist so ein bisschen unterschiedlich in den verschiedenen Bundesländern. Da weiß ich, ist es in Bayern, ist die Finanzierung schon auch kindbezogen. Dann gibt's natürlich noch Zuschüsse und dann gibt's noch solche Gewichtungsfaktoren von wegen, wie alt sind die Kinder, haben die Kinder Migrationshintergrund, besondere Bedürfnisse, die sogenannten E-Kinder, Integrationskinder und so weiter. Also es wird anders finanziert. Und eine Krippe hat auch immer einen Träger. Und das Ganze läuft nach diesem, also in Bayern heißt halt das BKBG, Bayerisches Kinderbildungsgesetz. Was ist der größte Unterschied? Du hast es gerade schon angesprochen. Wenn in einer Kinderkrippe Personalwechsel ist, dann ist es, kann das für Kinder schwierig sein. Gerade für die ganz jungen Kinder, wenn Kinder dann zum Beispiel viele Stunden am Tag betreut werden und in Kitas arbeiten sehr, sehr viele Teilzeitkräfte. Und dann kann das sein, dass ein Kind, das sagen wir mal, machen wir mal maximal 10 Stunden, machen wir mal ein bisschen harmloser, 8 Stunden am Tag betreut, dann kann das sein, dass das Kind 1 bis 3 bis 4, je nachdem, Personalwechsel pro Tag hat. Und dann kommt es noch drauf an, das kann sich dann auch wöchentlich noch verändern. Das heißt, stabile Bezugspersonen sind nicht immer gegeben. Was du jetzt gerade gesagt hast, von wegen, du musst als Tagespflegeperson auch einkaufen gehen und Frühstück vorzubereiten und so weiter. Da gibt's auch da wieder je nach Krippe, je nach Träger, je nach Krippengröße auch, machen die Menschen, die dort arbeiten, machen das auch. Es gibt ganz, ganz oft, dass die Küchenkraft zum Beispiel ausfällt und die Fachkräfte die Küche aufräumen und auch das Essen vorbereiten und auch das Frühstück vorbereiten. Das wird dann auch als, also ich finde es total wichtig übrigens, das ist ein Bildungsangebot, wenn ich mit den Kindern Obst schnippel und irgendwie Brote streich, wenn wir mal beim Frühstück bleiben. Das findet also in den Krippen auch gemeinsam mit den Kindern im Idealfall statt. Da kenne ich, das ist schon in den meisten Krippen. Also ich bin jetzt, ab Oktober bin ich extrem viel in Krippen, weil da sind Prüfungen, da kann ich dann auch ganz aktuelle Dinge berichten. In den Krippen, in denen ich bin, wird fast immer zusammen mit den Kindern der Tisch gedeckt, zusammen mit den Kindern gegessen, zusammen mit den Kindern abgeräumt, es wird das Obst geschnibbelt, es werden die Brote gestrichen, die Kinder dürfen auch essen, was sie wollen, also großes Stichwort Partizipation. Danach muss natürlich auch wieder der Raum sauber gemacht werden. Was die Fachkräfte eigentlich nicht machen müssen, ist praktisch die Grundreinigung, wenn die Kinder wieder weg sind am Abend. Da kommen natürlich Putzdienste im Idealfall. Doch, die kommen schon. Aber so der Raum nach dem Mittagessen, kehren, Tische abwischen, die ganzen Dinge auf einen Wagen stellen. Und da sind wir jetzt bei dem Wagen. Der Essenswagen wird dann in den größeren Krippen in die Küche gebracht. Und da kümmert sich dann jemand ums Geschirr. Das musst du alles selber machen. Da müssen Tagespflegepersonen selbst machen. Ist aber in kleineren Krippen auch fast immer oder oft, na fast immer ist es auch schwierig, aber oft Aufgabe des Kinderpersonals, das im Prinzip noch mitzumachen. Das ist der größte Unterschied. Ich würde sagen, die Gruppengröße ist der größte Unterschied. In den Krippen sind meistens 10 bis 12 Kinder. Unterschiedlich, je nachdem, wie viele Kinder dann in den Kindergarten wechseln, werden dementsprechend viele wieder eingewöhnt. Dann gibt's ja auch Krippen, die gewöhnen das ganze Jahr über ein. Die haben diese Ballung im September oder im August nicht. Hat auch Vor- und Nachteile, wie alles. Das ist noch der größte Unterschied. Naja, also angenommen, du als Tagespflegeperson wirst krank, dann weiß ich nicht, was machen Eltern dann mit ihren Kindern? Wo können sie hinbringen?
Also da gibt es auch Unterschiede. Also gedacht ist es so, dass es ein Vertretungsmodell gibt. Es gibt halt verschiedenste Vertretungsmodelle. Aber auch Vertretungsmodelle wollen von Tagespflegepersonen, ausgebildeten Tagespflegepersonen bedient werden. Also auch da sind sie
rar. Die kennen die Kinder, aber ich unterbreche jetzt mal ganz kurz. Angenommen, du wirst krank und du hast eine Vertretung. Die Kinder kennen die Vertretung aber dann nicht.
Da komme ich gleich hin, weil es gibt ja verschiedene Modelle. Und das Modell, was zum Beispiel hier in Düsseldorf gehandhabt wird, ist, dass es Tagespflegepersonen gibt, die haben selber angemietete Räume und die haben dann 20, 25 Tagespflegepersonen quasi zugeordnet und verbringen die Großteil oder verbringen einen großen Teil damit, zu diesen Tagespflegepersonen zu fahren, um mit den Kindern sich bekannt zu machen. Die Tagespflegepersonen gehen auch diese Tagespflegeperson in den Räumlichkeiten besuchen, weil es meistens dann irgendwo auch in der Nähe ist. Es gibt zum Beispiel hier in dem Stadtteil, wo ich bin mit meinen Tagespflegekindern, eben eine Vertretungskraft, die dann für mich zuständig wäre. Jetzt habe ich aber zum Beispiel keine Vertretungskraft, weil diese Dame hat keine Kapazitäten mehr und es gibt einfach keine weitere. Das heißt, ich habe einfach keine. Wenn ich krank bin, haben zumindest, was eine sichere Vertretung wäre, die auch die Kinder kennt, haben die Eltern und die Kinder Pech gehabt. Trotzdem haben ja die Kinder ein Recht auf Betreuung. Das heißt, die Eltern können sagen, unsere Tagespflegeperson ist krank, ich brauche aber Betreuung. Bitte, liebes Jugendamt, schaff mir eine Betreuung. Und dann wird das Jugendamt gucken, wo finde ich eine Tagespflegeperson, wo dieses Kind betreut werden kann. Möglichst aus irgendeinem Vertretungspool. Diese Tagespflegeperson ist aber dem Kind überhaupt nicht bekannt und das Kind kennt doch die Räumlichkeiten und diese Person gar nicht. Aber man kann es, damit hat dann die Stadt quasi ihren Soll erfüllt.
Genau, und da sind wir natürlich bei einer Qualität, die nicht haltbar ist. Also, was auf der einen Seite sprechen wir über Eingewöhnung, die zum Teil sehr lange dauert, wenn man sie gut machen will. Und auf der anderen Seite haben wir dann die Eingewöhnung ist gut gelaufen, alles ist wunderbar, Tagespflegeperson wird krank, die Eltern brauchen dringend einen Betreuungsplatz für ihr Kind und dann stellen wir die kleine Lea, die ist jetzt dann 1,5 Jahre alt, die stellen wir dann zu jemand Wildfremdem rein. Geht für mich gar nicht. Ich kenne das als Modell, mag ich jetzt keine Firma nennen, das gibt's in München. Da kannst du dein Kind, du musst Mitglied sein in einem Verein. Und wenn du in diesem Verein Mitglied bist, kannst du dann morgens dein Kind, wenn mal irgendwie alles zu haben und alle krank sind und weiß der Geier, was alles passiert, bringst du dein Kind einfach zu wildfremden Menschen, wildfremde Räumlichkeiten. Ist für mich ein No-Go. So stelle ich mir das dann in dem Fall auch vor. Da sind jetzt die Kitas dann natürlich, die können da praktisch den Betreuungsplatz garantieren, weil sie einfach nicht personengebunden arbeiten. Und was dann natürlich passiert, wenn viele Menschen krank sind, es sind dann die einzelnen Fachkräfte alleine mit zu vielen Kindern, was ja auch ganz, ganz oft vorkommt durch den Personalmangel eben. Aber da kennen dann Kinder wenigstens die Räumlichkeiten und die anderen Kinder. Und da ist es jetzt ein großes Plus, dass die Kinder eben dann nicht fachkraftbezogen betreut werden.
Ich denke, ab einem bestimmten Alter ist das für die Kinder auch absolut zumutbar. Das ist ja, ich finde, diese Altersspanne 0 bis 3, was ja auch wieder gar nicht stimmt, in der Tageswelt kannst du sagen 1 bis 2, weil 0 bis 3, die Kitas, also es ist ein ganz großes Thema, dass die Kinder, die werden in einen Kita-Navigator, tragen sich die Eltern ein mit dem Kind auf der Suche nach einem Kita-Platz. Und die meisten Kinder, also ich erlebe es gar nicht anders, weder bei mir noch bei KollegInnen, erlebe ich es anders, als dass wenn die Kinder 2 Jahre alt sind, in dem Sommer, wo die Kinder 2 sind, die Kinder Zusagen für Kita-Plätze bekommen. Das ist auch wieder eine wirtschaftliche Geschichte. Ich glaube, wenn Kinder, da weißt du aber wahrscheinlich besser Bescheid, wenn Kinder unter 3 in die Kita kommen, können die nochmal anders abgerechnet werden als über 3, keine Ahnung. So, und dann werden die abgegriffen. Und das finde ich höchst problematisch, weil meistens sind die Kinder ja erst mit einem Jahr gekommen. Das heißt, wir hampeln ein gutes Dreivierteljahr rum, bis wir die Eingewöhnung so stabil haben, dass das Kind hier ein Safe Place hat und dann soll das Kind schon wieder weiter. Das heißt, dann geht das Kind weiter in die nächste Einrichtung, da hampelt es wieder monatelang rum, bis es ein Safe Space hat. Dann kannst du dir ja ungefähr ausrechnen, wie viele Monate dieses zarten Kindesalters das Kind mit Eingewöhnung verbringt. Und das ist einfach nicht gut. So, dann müssen die Eltern aber sagen, ich verzichte auf diesen Kita-Platz, ich bleibe jetzt bei dir in der Tagespflege, ich weiß aber nicht, ob ich nächstes Jahr einen Kita-Platz bekomme. Also für die Eltern ist das ein fast nicht auszuhaltbarer Zustand. Aber da muss man wirklich aus Kindersicht gucken und schauen, was ist da fürs Kind das Beste. Und in der Tagespflege, also ich habe ja 3 Kinder, die ich betreue, und diese 3 Kinder, ich glaube, für die Kinder fühlt sich das eher so an, die sind bei der Oma oder bei der Tante und treffen da auf ihre Cousinen und Cousins. immer wieder gleich. So, und ja, und ich habe natürlich die entsprechenden Ausbildungen und biete hier auch die Bildungsprogramme und alles den Kindern an. Das Wichtige ist aber, dass die das ja auch nur aufnehmen können, wenn sie wirklich auch gut angekommen sind. Also wie gesagt, Tagespflege halte ich für eine nicht nur Alternative zur Kita bzw. Krippe, sondern zu einem sehr, sehr, sehr eigenen und Modell, dem man auch die nötige, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein, der auch diese die nötige Akzeptanz verdient.
Unbedingt. Also wenn Tagespflege gut gemacht ist, wenn ich mir das so anschaue, wie es bei dir läuft, ich kenne noch zwei andere Tagespflegepersonen, wo ich auch sofort mein Kind hingeben würde, weil ich weiß, sie sind so liebevoll mit Kindern, dann glaube ich, ist es eine ganz traumhafte Variante, weil das dann wirklich die Variante von familienergänzend darstellt, ne? Und es ist keine Institution. Und da ist so alle...
Ab einer bestimmten Kinderzahl wird es halt schwierig. Und ich persönlich sage, ab 3. Also das vierte Kind, das ist schwierig. Natürlich gibt es unterschiedliche Kinder. Natürlich habe ich andere Altersstrukturen. Wenn ich jetzt 4 Kinder habe, die 3 sind, weil sie im Sommer in die Kita kommen, dann ist das auch noch mal was anderes. Aber wenn ich halt kleine habe, die noch ganz, ganz viel Bedürfnisse haben, die mit mir auch körperlich einhergehen, weil sie mich als Schoß, als sicheren Hafen brauchen und einfach auch den körperlichen Kontakt zu mir suchen, dann muss ich ja auch zur Verfügung stehen. Und bei 5 wird's halt einfach schwierig. Und ich, aber 3 kann man sich kaum leisten und 2 fast schon gar nicht. Aber es wäre schon eine sehr viel höhere Qualität gegeben, wenn die Tagespflegepersonen nicht unter so einem immensen Stress auch stehen würden, den sie einfach eher mit 5 Kindern als mit 3 hätten.
Das denke ich auch. Ich meine, was jetzt ganz spannend ist, es gibt ja so einen wirklich ganz gut untersuchten, auch empfohlenen Kind-Pädagogen-Schlüssel in dem Moment. Und der ist ja, die Traumvariante wäre ja 1:3 bei Kindern U2. Und das heißt, es wäre in der Kindertagespflege, wenn es jetzt zum Beispiel angenommen, man würde jetzt so richtig Kindertagespflegepersonen pushen. Also man würde werben, man würde sie dementsprechend gut bezahlen, sodass man einfach da einen großen Zuwachs hätte. Dann bräuchte man ja keine zusätzlichen Gebäude, weil die Kinder sind ja zu Hause bei den Kindertagespflegepersonen. Vielleicht einen eigenen Raum im Haus oder in der Wohnung, je nachdem, was da alles genehmigt wird. Also damit kenne ich mich jetzt wieder gar nicht mehr aus, weil da wird ja auch gecheckt von wegen, wie weit ist denn der Abstand zwischen den verschiedenen Gitterstäben bei der Treppe und so weiter.
Ja.
Also muss ja, genau, es muss ja kindersicher sein, aber ich weiß jetzt nicht, wie weit der Abstand sein muss.
Das weiß ich auch nicht. Aber es steht in meinem Sicherungskonzept. Ich könnte mal, Sicherheitskonzept, ich könnte mal reingucken.
Musst du aber nicht, weil ich glaube nicht, dass es jemand interessiert. Es darf kein Kinderkopf durchpassen, würde ich mal sagen. Dann wäre ja eventuell sogar der Betreuungsnotstand relativ einfach auch zu beseitigen. Und jetzt kommen wir dann wieder zu den Ausbildungen. Welche Ausbildungen haben Kindertagespflegepersonen? Du sagst gerade, du hast unendlich viel in deine eigene Qualifikation gesteckt. Ich weiß ja, welche Ausbildungen und Weiterbildungen du in deinem Leben gemacht hast. Das füllt ja auch einen Ordner.
Ja.
Ist wahrscheinlich mindestens so ein dicker Ordner wie der Abstand der,
ja, der
Gitterstäbe.
Ja, doch, der ist wirklich bedeutend. Und für mich war es halt wichtig. Ich habe immer gesagt, ich habe auch eine therapeutische Ausbildung, gerade für den Kinder- und Jugendbereich.
Ja.
Nicht um unbedingt therapeutisch tätig zu sein, sondern ich habe immer gesagt, ich möchte aber, dass die Kinder, die bei mir sind, später keine Therapeuten brauchen. Also ich hätte gerne das Wissen darüber, was kann ich tun, damit sie genau das möglichst nicht haben.
Genau.
Heißt aber, dass ich heute mit 2 bis 3 Kindern arbeite. So, ne?
Ja klar, weil das ist die logische Konsequenz. Wenn du weißt, dass du 5 Kindern einfach nicht gerecht werden kannst, dann in dem Moment, wo du Verantwortung übernimmst, bedeutet das nun mal, dass du Kinderzahlen reduzierst.
Kinder sind ja so wunderbar. Die sind ja so, so toll. Weißt du, wenn ich 5, meine 3 machen nicht weniger Arbeit als 5. Sie machen eine andere Arbeit.
Ja.
Sie haben aber mehr Raum, sich zu zeigen. Sie haben mehr Raum, sich zu entfalten. Sie haben mehr Raum, sie selber zu sein. Während, mit 5 oder 8 oder 10, auch das, da ist jetzt der und nicht bei Tagespflege, ne, sondern vielleicht Krippe und so. Mhm. Das ist ja nicht so, dass diese Kinder irgendwie die ganze Zeit nur sichtbar unglücklich in der Ecke hängen, sondern die passen sich an. Die Kinder ermöglichen uns alles. Die ermöglichen uns auch, mit 10 Kindern alleine zu arbeiten.
Ja, und ich denke, das ist auch die größte Sorge von Eltern, ne? Dass egal, wo sie ihre Kinder hingeben, sie möchten vertrauen und das macht sie wahrscheinlich auch ganz wahnsinnig, wenn sie das nicht können, weil dann wieder irgendwelche Hiobsbotschaften durch die Medien gehen. Mir ist wichtig, dass auch in Krippen, wenn da genügend Menschen arbeiten, angenommen, es sind die 3, es ist eine Krippe mit 12 Kindern und 3 PädagogInnen. Und diese 3 PädagogInnen, die mit den Kindern arbeiten, arbeiten gern, arbeiten gut, haben eine gute Ausbildung und sind, ich nenne es immer Herzensmenschen, dann ist doch alles in Butter, dann läuft's doch auch gut, dann geht's den Kindern gut, dann können sich die Kinder entfalten, dann ist genügend Raum und genügend Zeit und dann ist meistens auch noch viel gutes Material da, wo man mit Kindern wirklich einen guten Tag verbringen kann, wo Bildung möglich, also Kinder bilden sich selbst, wie wir alle wissen, oder wissen wir, ja, das wissen schon unsere Zuhörerinnen, wissen das, wo einfach viele Angebote stattfinden, aber keine Verpflichtungen. Und dann ist das ganze Leben in einer Krippe, ist ja ein einziges Bildungsangebot. Das ist mir immer noch so wichtig, dass ich das Eltern erkläre. Wenn die Kinder essen, wenn die sich anziehen, wenn die sich ausziehen, wenn die spielen, das reicht. Das mehr braucht ein Kind in dem Alter nicht. Die müssen nicht von morgens bis abends durch Programme laufen.
Am Freitag haben meine gefrühstückt und die waren, also wir hatten zum Mittagessen, brauchten wir gepellte Eier. Und das war so ein Wahnsinn, wie diese Kinder diese Eier gepellt haben. Also bestimmt eine halbe Stunde wurde in höchster Konzentration wurden diese Eier gepellt, ganz vorsichtig, fein und dann, also es war Wahnsinn, diese Mimik und Gestik zu beobachten und das ist Bildung.
Das muss an Eltern, Pädagogen wissen das oder die meisten Pädagogen wissen das und das wünsche ich mir so sehr, dass das viel mehr kommuniziert wird. Davon hätte ich gern Fotos für Eltern und nicht nur von irgendwelchen gelenkten Aktivitäten, sage ich jetzt mal.
Da komme ich aber nochmal zu einem Unterschied, Anke. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ich würde nur so gerne genau dieses Beispiel aufgreifen. So, die PädagogInnen wissen darum, dass das ein Bildungsangebot ist. Die Pädagogin weiß oder der Pädagoge weiß ganz genau, dass ein Kind, was in sich ruhend tief ins Spiel versunken ist, das beste Bildungsangebot ever bekommt gerade. Das heißt, ich als Pädagogin sorge dafür, dass die Umgebung sowie innerlich sowie äußerlich für das Kind so ist, dass es diesen Zustand erreichen kann. Und ich habe natürlich das Angebot, also das Ei habe ich denen ja gegeben. Das haben sie sich ja nicht selbst gekocht. Habe ich denen ja gegeben. Und ein rohes Ei hätte sich nicht so gut gepellt wie ein gekochtes.
Das kommt drauf an, wie fit du fein bist.
Genau, aber diesen Roboter, der die
Das ist dann was für ein Kindergarten. Also, liebe Eltern, im Kindergarten lernen dann die Kinder rohe Eier pellen.
Wenn genau diese PädagogInnen das den Eltern transportieren, dass das Bildung ist, dann nehmen die Eltern denen das auch ab. Und dann wissen die Eltern das auch zu schätzen. Da haben wir jetzt den Unterschied zur Tagespflege. Ich bilde ja auch Tagespflegepersonen aus. Und ich erlebe halt, dass die Selbstkompetenz der einzelnen Tagespflegepersonen, sich als Pädagogin oder Pädagogen zu empfinden. Es ist meistens so, dass die Frauen da das größere Thema mit haben, sich wirklich als diese Pädagogin zu empfinden, die sie dann sind und die nötige Wissenskompetenz haben und das auch den Eltern vermitteln. Wenn also eine Tagespflegeperson mit den Kindern von montags bis freitags auf den Wochenmarkt latscht, dann kann es schon mal sein, dass die Eltern sagen, ja, aber wann findet denn Bildungsarbeit statt? Dann erlebe ich die Tagespflegeperson eher so, dass die sagen, ich weiß gar nicht, was die Eltern haben und das ist doch auch total wichtig und hin und her, wo ich sage, ja, genau, vermittel es bitte den Eltern. So, die haben noch nicht so das Selbstverständnis, dass das, und da sag ich, da muss so viel mehr an Schulung her, damit auch die wissen, weil es gibt so, so viele, die intuitiv richtig arbeiten. Aber ich hätte gerne, dass sie wissen, dass sie richtig arbeiten. Ich würde gerne wollen, dass jede Einzelne ihre Kompetenz schwarz auf weiß auch niederschreiben kann. Und das fehlt halt vielen Tagespflegepersonen. Und da sind wir wieder beim Zahnarzt. Ich möchte auch nicht, dass der Zahnarzt intuitiv meine Wurzel behandelt. Ich hätte gerne, dass er weiß, was er da tut.
Und ich hätte gern, dass er es intuitiv macht, weil er kann es nur intuitiv machen, wenn er es weiß. Intuition ist im Prinzip, kannst du nur, du arbeitest immer dann intuitiv, wenn du ein wahnsinniges Wissen und eine wahnsinnige Erfahrung hast. Dann sind es die, die aus dem Bauch heraus arbeiten, wenn wir mal Intuition ein bisschen übersetzen.
Du hast ja eben danach gefragt, wie sind denn die Tagespflegepersonen ausgebildet? Es ist so, dass du zunächst einmal dir überlegst, ich möchte Tagespflegeperson werden. Dann wendest du dich an das zuständige Jugendamt. Ich berichte jetzt mal hier von Düsseldorf. Dort gibt es Fachberatungsstellen, die für das Jugendamt quasi auch zur Qualitätssicherung zwischen Jugendamt und Tagespflegeperson geschaltet sind. Ich wende mich an eine Fachberatung. Da gibt es hier, ich glaube in Düsseldorf, 4 unterschiedliche. Dort habe ich dann einen Termin und werde quasi erstmal zu so einem Kennenlernen oder Eignungsgespräch eingeladen. Wenn dann meine Unterlagen, hier ist es Hauptschulabschluss, B2 Sprachniveau, man sollte ein gutes Führungszeugnis oder ein freies polizeiliches Führungszeugnis haben.
Ein erweitertes Führungszeugnis wahrscheinlich.
Ja, ein erweitertes Führungszeugnis, genau. Und wenn man das dann alles vorgelegt hat, dann wird man von dieser Fachberatung mithilfe eines Fragenkatalogs, und das sind ja auch erfahrene Menschen dort, nochmal so ein bisschen geprüft, ob die Fachberatung sich vorstellen kann, dass diese Person auch für die Arbeit mit kleinen Kindern in deren Augen geeignet ist, beziehungsweise ob denn was Gravierendes dagegen spricht. Wenn da nichts gegen spricht, kann diese Person sich dann anmelden zu einer Qualifizierung. Hier in Düsseldorf wird nur noch das QHB angeboten. Das heißt, das besteht aus 2 Stufen. Einmal eine tätigkeitsvorbereitende Stufe, 160 Unterrichtseinheiten, schließt mit einer Lernergebnisfeststellung ab und dann geht man in die Tätigkeit. Und dann muss man innerhalb von 2 Jahren, meistens ist es sofort anschließend, eine tätigkeitsbegleitende Grundqualifizierung machen, die dann 140 Unterrichtsstunden, das nennt sich aber 160 plus, weil es auf die 160 aufbaut, diese 140 Unterrichtseinheiten quasi tätigkeitsbegleitend machen. Dort geht man dann immer wieder zur Schulung und wird dort tätigkeitsbegleitend weitergebildet, kompetenzorientiert. Das heißt, wir gucken immer, wo sind die einzelnen Kompetenzen der teilnehmenden Tagespflegeperson und wo werden die Kompetenzen erweitert. So, also man muss am Ende einen Kompetenzzuwachs erkennen. Es gibt einen Transferbericht, den die Teilnehmer schreiben. Und es gibt eine Dilemmasituation, die vor einem Gremium vorgetragen wird, beziehungsweise bearbeitet wird. Sogenannte Lernergebnisfeststellung. Hat man diese beiden Teile erfolgreich absolviert, hat man die Möglichkeit, eine Pflegeerlaubnis zu beantragen in ganz Deutschland.
Ne, jede genau.
Und jede Kommune sagt aber, wenn man denn dieses QHB erfolgreich abgeschlossen hat und das Zertifikat vom Bundesverband für Kindertagespflege hat, jede Kommune hat wieder ihre eigenen Dinger. Manche Kommunen stellen auch Tagespflegepersonen ohne Zertifikat ein. Manche dies, manche das, das ist immer so, man weiß es nicht.
Das ist immer genau das Problem. Dieses man weiß es nicht ist das Thema. Und da bin ich jetzt rechtlich einfach nicht tief genug drin. Ich weiß nur, dass dieses QHB, das ist in Bayern ganz genauso. Das war vor ein paar Jahren, war das noch anders. Die sind auch, um das ganz kurz zu machen, auch diese 140 Stunden, 160 erstmal, die Grundqualifizierung, dann die 140 drauf insgesamt. Und es gibt diese 15 Stunden pro Jahr, die Fortbildungen gemacht werden müssen. Also das heißt, die Tagespflegepersonen da ist die Qualifikation schon einigermaßen vereinheitlicht. bei den Menschen, die in Kitas arbeiten. Da sind arbeiten ganz, ganz viel, also mittlerweile sehr viele multiprofessionelle Teams. Das heißt, in einer Kinderkrippe findet man klassisch ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher. Ja. In Bayern haben wir noch ganz viele Kinderpflegerinnen, Kinderpfleger, sogenannte Ergänzungskräfte oder die heißen in anderen Bundesländern Sozialassistentinnen. Mittlerweile gibt es dann eben verschiedene Quereinsteigerqualifikationen. Die sind auch sehr unterschiedlich in den Bundesländern. Was wollte ich jetzt da noch Schlaues sagen? Genau, und dann kommen natürlich noch die ganzen KindheitspädagogInnen dazu. Es sind ganz viele mittlerweile arbeiten, Logopäden, Kinderkrankenschwester, also alle Menschen, die im Prinzip dann auch Quereinstieg, das dann so modularisierte Weiterbildungen sind. Also wir können nicht mehr sagen, dass in Kitas hauptsächlich Erzieherinnen und Erzieher arbeiten. Das verändert sich gerade sehr stark, was auch sehr für sehr viel Kritik sorgt, die ich zum Teil sehr gut nachvollziehen kann. Es sind auf jeden Fall mittlerweile genau viele Fachkräfte, die also nicht die klassische Qualifikation gemacht haben. Es sind dann noch SozialpädagogInnen und so weiter in Kitas. Und natürlich dann Menschen mit Leitungsqualifikationen. Das ist in der Tagespflege nicht. Aber weil du gerade gesagt hast, die Unsicherheiten zum Teil von Kindertagespflegepersonen, dass sie sich denken von wegen, ich habe zu wenig gemacht oder ich kann das den Eltern nicht erklären, dass auch das jetzt Bildung ist. Die Kinder haben nur gespielt und wir waren auf dem Wochenmarkt. Das beobachte ich bei Fachkräften auch. Ich denke, da sind die Ansprüche an die eigene Arbeit zum Teil so hoch, dass Menschen einfach denken, wenn ich nicht die ganze Zeit ein Angebot, das ich vorbereitet habe, zum Beispiel irgendwas Kreatives, wenn ich das nicht anbiete, dann habe ich nicht pädagogisch gearbeitet. Da hoffe ich, dass sich das immer mehr ändert. Und das ist ja eine meiner Hauptanliegen, das in die Kitas zu bringen, dass praktisch der ganz normale Alltag mit allem, was dazugehört, Eier pellen, was weiß ich alles, kochen, Laub fegen, alles das ist Bildung pur. Ja. Und da denke ich, muss man immer wieder mal neu definieren, was Bildung eigentlich ist und dass es um was es in welchem Alter auch geht. Das würde den Podcast sprengen, aber wir können auch mal einen Podcast zum Thema, was eigentlich Bildung ist.
Das ist ja, genau.
Eines meiner absolut liebsten Themen. Da lese ich einfach mein Buch vor. Da rede ich dann gar nicht. Da mache ich eine Lesung. Wir könnten eine Podcast-Lesung machen.
ich assistiere dann.
Nee, wir lesen einfach abwechselnd.
Ja, oder so. Jeder mal. Wir machen begleitetes Podcast-Lesen.
Ja, genau. Wie so PowerPoint runterlesen, begleitetes Lesen.
Da sind
ja, ich denke, das ist das. Das ist ganz wichtig eben, dass klar, dass Eltern einfach auch das Vertrauen haben können, dass ihre Kinder genug Bildung kriegen. Da fallen mir Beratungsgespräche ein, wo Eltern zum Beispiel sich entschieden haben, dass ihre Kinder nicht in die frühe außerfamiliäre Betreuung gehen. Und deren größte Angst ist, mein Kind bleibt blöd. Die formulieren das auch so, wo ich sage, nee, also ihr Kind ist weder blöd, noch bleibt es blöd. Ihr Kind ist ganz wunderbar aufgehoben. Wenn sie mit anderen Kindern Kontakt haben wollen, dann gibt es ja auch noch sowas wie Spielgruppen und Spielplätze.
Aber nicht
und man kann sich ja auch noch privat treffen.
Da, die Kinder.
Ja, das höre ich immer, aber also wie gesagt, ich habe ja über 30 Jahre lang in München gelebt und habe auch sehr lange mit Kindern gearbeitet und bin schon, ich weiß nicht wie oft, mit wie vielen Kindern auf Spielplätzen gewesen in meinem Leben, auf öffentlichen Spielplätzen. Und die Idee, dass alle Kinder irgendwo in Institutionen sind, das stimmt einfach nicht. Es gibt ganz, ganz viele junge Kinder, die mit ihren Eltern auch an einem Vormittag um 10 Uhr auf irgendeinem Spielplatz sitzen.
Die Tagespflegepersonen gehen ja auch auf Spielplätze. Das heißt, die trifft man ja auch dort. Und da sind ja auch Kinder.
Ja, aber du siehst, genau, erstens sind da auch Kinder und zweitens siehst du ja auch, ob da jemand irgendwie 2, 3 Kinder oder ein Kind dabei hat. Und wenn die Kinder Mama sagen, dann ist es wahrscheinlich nicht die Tagespflegeperson.
Nein, ich sagte jetzt nur für die Mütter, die sagen, ich bin mit meinem Kind zu Hause. Die können ja auch auf Spielplätze gehen und können dort ja auch Tageskinder treffen.
Das denke ich auch. Also da gibt es auch Möglichkeiten. Und in den Kitas, es gibt ja auch Kitas, gerade in den Großstädten, auch sehr kleine Kinderkrippen zum Beispiel, die gar nicht einen eigenen Spielplatz haben. Und die gehen dann auch mit ihren Kindern auf den Spielplatz oder auch auf die öffentlichen für ein bisschen Abwechslung. Die Kindergärten sind es dann vielleicht wieder mehr.
Anke,
was geben wir denn den Eltern mit?
Genau, das fällt mir gerade ein. Für mich kristallisiert sich gerade ein wirklich scheinender Moment raus. Und zwar, egal wo, ob jetzt in der Kinderkrippe oder in der Kindertagespflege oder im Kindergarten oder keine Ahnung wo, zu Hause, bei Oma, Opa, whatever, sind ja die unterschiedlichsten Bedingungen. Und wir können ja gar nicht pauschalisieren, wie irgendetwas sein sollte oder nicht sein sollte.
Ja. Ja.
Egal unter welchen Bedingungen ich bin, ob ich jetzt hier mit meinen 3 Kindern, ob ich jetzt mit meinen 5 Kindern, ob in der Krippe mit Personalmangel oder wie auch immer, bin ich aber als einzelne Person für mich und für das, was ich im Hier und Jetzt tue, verantwortlich. Und wenn ich mir das angucke, habe ich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ganz viele Möglichkeiten. Wenn ich zum Beispiel in einer Eingewöhnung immer wieder an meine Grenzen komme, weil ich meinetwegen ein Kind habe, was sehr viel weint und ich außer, also wirklich über Gebühr an meine Grenzen komme, dass ich da hinschaue, was ist denn dahinter? Was passiert da? Und wo darf ich gut für mich sorgen, dass ich wiederum in meinem Berufsalltag gut arbeiten kann? Wenn ich Bildungsangebote mache und das Gefühl habe, die Eltern sehen das nicht, dann kann ich bei mir schauen, was kann ich denn da verändern? Wie kann ich denn mit den Eltern ins Gespräch gehen? Was brauche ich noch, um wirklich gute Elterngespräche führen zu können? Also überall, wo ich bin, kann ich wieder ein bisschen mehr Licht reinscheinen lassen und die Situation verändern. Aber da muss ich die Verantwortung für die jeweilige Situation übernehmen. Das heißt, dass wir überall, wo wir sind, können wir Dinge wirklich verändern, indem wir es heller werden lassen.
Du hast jetzt für die Fachkräfte mehr gesprochen. Ich überlege mir jetzt gerade aus Elternsicht. Ich würde Eltern sehr, sehr gern ermutigen, dass sie erstmal voller Vertrauen drangehen und gemeinsam mit den, ob das die Tagespflegepersonen sind oder ob das die Menschen sind, die mit den Kindern in den Kitas arbeiten, erstmal einen Vertrauensvorschuss geben. Und wenn es dann nicht läuft, eben auch Dinge ansprechen und offen ansprechen und nicht über die Kita, über die Tagespflegepersonen, sondern mit den Menschen sprechen. Das würde ich gerne den Eltern so ein bisschen mitgeben, weil auch die Eltern haben die Verantwortung, dass sie zusammen mit ihren Kindern neuen Menschen, die ins Leben der Kinder treten, Chancen geben. Und das ist auch oft nicht, aber das ist kein scheinender Moment, das ist ein sehr kritischer Moment. Der scheinende Moment, ich überlege jetzt, die Zahnarztmetapher habe ich jetzt wieder im Kopf. Weißt du, ich vertraue ja diesem Zahnarzt und vielleicht ist es keiner. Das gab es ja auch schon, gell? Dass da so ein paar Blender draußen rumgelaufen sind. Ich glaube, da war mal dieser Gynäkologe, der dann irgendwie Jahre später aber aufgeflogen ist, dass er eine Praxis hatte, aber nicht wirklich Gynäkologe war.
Ja, ich glaube auch ein Chirurg und so gab es auch schon, ja.
Ja, wer hieß denn der? So ein Hochstapler, der ist durch die Welt gezogen, aber da habe ich den Namen wirklich nicht mehr auf. Den habe ich nicht mehr. Das kann immer passieren und ich meine, ich beschäftige mich sehr viel mit den Dingen, die nicht gut laufen. Und heute würde ich gern mal den scheinenden Moment, den Momenten geben, die gut laufen und sich Eltern wirklich dazu ermutigen, erstmal zu vertrauen, kritisch zu bleiben, aber einen Vertrauensvorschuss zu geben. Das wäre mein scheinender Moment.
Und die Kinder haben ja auch gar keine andere Chance. Also es ist ja auch ein eigentlich unabdingbar, dass die Eltern mit einem Vertrauensvorschuss gehen, weil die Kinder sich ja ganz genau anschauen, wie reagiert denn meine Mama, wie reagiert denn mein Papa auf diese neue Situation. Und wenn die Eltern mit ganz, ganz viel Vertrauen und Zuversicht in diese neue Situation gehen, dann nehmen die Kinder das ja mit.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Das ist doch ein schöner, scheinender Moment.
Den nehme ich.
Den nehme ich auch.
Ja, gut. Shine on, liebe Claudia.
Shine on, liebe Anke.